Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe Nummer 18 mittlerweile aus dem Januar 2026. Und mir gegenüber sitzt eine Spielerin, auf die ich mich ganz besonders freue, denn sie hat eine ganz eigene Geschichte, denn sie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie viele Stationen bei verschiedenen Vereinen in ihrem Leben vereint hat, sondern dass sie eine sehr treue Seele, nämlich ihrem allerersten Verein, über eine sehr, sehr lange Zeit sehr treu geblieben ist. Und jetzt seit letztem Sommer, seit Juli 2025, ist sie in Diensten des VfL Wolfsburg. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich unsere zweite Torhüterin der Frauenmannschaft, die Nummer 21, Martina Tufekovic. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank. Und ich freue mich, heute mit dir die Folge aufnehmen zu können.
Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Wir sitzen hier sehr romantisch, draußen schneit's. Also fast bei Kerzenschein hier oben im Fansaal sind wir endlich mal wieder. Also falls es im Hintergrund mal ein bisschen brummt, dann ist das der Kühlschrank, der hier gerade auch angesprungen ist. Aber du bist jetzt bei uns hier in Wolfsburg seit gut einem halben Jahr. Und die erste Frage deswegen natürlich, hast du dich schon ein bisschen eingelebt? Bist du schon ein bisschen angekommen hier bei uns?
Ja, total. Also es hat zwar ein paar Wochen gedauert, gerade auch wegen meinem Vierbeiner, den ich dabei habe, mussten wir uns ein bisschen dran gewöhnen an die neue Situation, dass wir halt einfach ohne Familie hier oben sind, auf uns alleine gestellt sind und er auch das Alleinesein lernen musste. Aber es hat alles super geklappt und bin jetzt froh, auch gut angekommen zu sein. Ich fühle mich super wohl hier. Wir haben eine tolle Wohnung und er hat auch sogar hin und wieder mal neue Freunde getroffen. Ich habe auch Bekanntschaften gemacht und ja, über die freue ich mich auch.
Ja, wir müssen vielleicht ganz kurz aufklären, wenn du von er sprichst, das ist hier der kleine Simba, der hier uns mitbesucht hat, also auch heute zwei Gäste sozusagen bei mir. Erzähl kurz über Simba, was ist das für ein Hund, was ist das für eine Rasse?
Also er ist ein Spitz- und Yorkshire Terrier Mischling. Ich habe ihn tatsächlich schon von klein auf, er war 8 Wochen, als ich ihn gekriegt habe und jetzt ist er 4. Eigentlich ein sehr liebenswerter Hund, aber er kann auch laut sein. Da kommt dann der Spitz aus ihm raus, wie so ein kleiner Wachhund. Okay. Aber er stört mich nicht. Ich habe mich dran gewöhnt, dass er hin und wieder mal bellt. Aber ansonsten ist er ein sehr kuscheliger und ja, liebenswerter Hund.
Ja, und auch natürlich ein guter Begleiter, gerade wenn man dann in eine neue Umgebung kommt, dann schon jemanden so dabei zu haben, den man kennt und der einem da auch vielleicht erste Anknüpfmöglichkeiten bietet. Denn als Hundebesitzerin ist man ja auch immer irgendwie in Kontakt mit anderen Hundehalterinnen. Du hast es schon gerade eben angedeutet. Hast du ein paar kennengelernt schon?
Ja, total schnell auch. Also ich war keine Woche hier und habe schon Bekanntschaften gemacht und das hat mir auch tatsächlich so ein bisschen den Start erleichtert. Dann fühlt man sich irgendwie wie so herzlich willkommen und wie du schon sagst, als Hundehalter lernt man so schnell Bekanntschaften kennen und das ist wirklich ein großer Vorteil. Mhm. Also in wie viele Gespräche man kommt, wie viele verschiedene Personen man kennenlernt, also irgendwie macht es auch Spaß. Ja. Ich bin aber auch ein total extrovertierter Typ. Also ich habe auch gar kein Problem da, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Und witzig ist auch irgendwie, ich meine, die Mütter unterhalten sich dann immer über ihre Babys, ne? Und tatsächlich die Hundehalter unterhalten sich dann primär über Hunde. Klar, man geht auch dann über in verschiedene andere Themen, aber das Erstgespräch ist immer über die
Hunde. Ja, man hat immer gleich einen Aufhänger, so, ja, ne? Also man total. Kann immer loslegen. Und gibt es irgendwie besonders Gebiete, wo du mit Simba unterwegs bist, die dir besonders schon ans Herz gewachsen sind? Gibt es besonders schöne Orte, an denen du mit ihm gerne gehst?
Also wir gehen tatsächlich gerne in unserer Venture Hood, sage ich.
Ah, okay, Venture Hood. Okay.
Genau. Wir fühlen uns da wohl. Hm. Also die ganzen Feldwege oder Waldwege im Wohngebiet, auch total schön. Ja, es ist einfach eine tolle Atmosphäre, eine angenehme Atmosphäre. Deswegen, ja, laufen wir da gerne entlang und hin und wieder auch mal am Allersee. Also okay. Da ist es auch schön, tatsächlich. Deshalb, ja.
Sehr schön. Also die ersten Ecken sind erkundet, ja. Hast die Zeit genutzt und Simba bringt dich ja auch immer raus auf die Straße, dann ja. Bleibst du ja nicht auf dem Sofa. Also
nee, insofern. Nee.
Sehr schön. Wir fangen aber mal davon an, wo du genau herkommst. Du bist geboren am 16. Juli 1994, geboren in Heilbronn, aber kommst aus Neckarsulm. Heißt das eigentlich Neckarsulm oder Neckarsulm? Ich glaube Neckarsulm, ne?
Richtig.
Ja, okay, siehst du? Ich habe es tatsächlich lange Zeit falsch gesagt, aber Neckarsulm. Aber beschreib uns mal ein bisschen Neckarsulm und vor allen Dingen dein Aufwachsen da, deine Jugend, wie war es da?
Also eigentlich ist es ja quasi wie die VW-Stadt, die Audi-Stadt.
Genau, NSU. Halt,
genau,
ne?
Richtig, da ist ja das Audi-Werk. Und wenn man dahin fährt, sieht man überall Audis. Wenn man nach Wolfsburg fährt, überall VWs. Ja, aber es ist eine ganz, ganz süße, niedliche Stadt. Da kann man hin und wieder irgendwo mal einen Kaffee trinken gehen. Ich bin aber in Obereisesheim aufgewachsen, also das ist ein Stadtteil von Neckarsulm. Kleines Dorf,
okay.
Aber eigentlich schon Ortschaft, würde ich sagen.
Ja.
Gar nicht ein Dorf, ist schon ein bisschen größer als ein Dorf. Und ja, da bin ich aufgewachsen, habe da auch angefangen im Verein beim VfL Obereisheim mit 7, meine ich, dass ich da angefangen
habe. Also 2004 steht bei Wikipedia, aber du wirst es besser wissen.
Ja, mit 7 in der F-Jugend.
Okay. Aber damals noch nicht als Torhüterin, sondern Feldspielerin.
Naja, es war so, ich war das einzige Mädchen und unter den vielen Jungs heißt es dann, du gehst ins Tor.
Ach echt?
Ja, also ich hätte gerne im Feld gespielt tatsächlich, aber die haben mich dann ins Tor gestellt und da hat man quasi dann festgestellt, dass ich im Tor stehen kann und da talentiert bin dafür. Aber ich durfte hin und wieder auch mal im Feld mitspielen. Also das haben sie mir schon erlaubt, tatsächlich auch auf Großfeld durfte ich auch mal außen spielen, rechter Flügel war ich. Und durch meine Schnelligkeit und durch auch meinen guten Abschluss und alles habe ich da mithalten können.
Mhm.
Na, also bis zu einem gewissen Alter kann man ja mithalten mit den Jungs, aber dann hört es irgendwann auf.
Gang.
Genau, richtig. Mhm. Aber letztendlich, ja, durch die ganzen Auswahlmannschaften und Nationalmannschaftslehrgänge, wurde ich sesshaft im Tor.
Okay, da, zu den Sachen kommen wir alle noch. Wir sind jetzt nochmal in Neckarsulm in deiner Kindheit. Deine Eltern sind aus Kroatien.
Mhm.
Das heißt, du hast auch beide Staatsbürgerschaften, die deutsche und die kroatische. Hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist 5 Jahre jünger als ich. Er spielt kein Fußball.
Okay.
Ja, hat es früher versucht, aber er hat andere Interessen. Macht auch Sport, okay. Aber eher im Gym-Bereich. Deswegen, ja, ich bin die einzige Fußballerin quasi bei uns in der Familie.
Und deine Eltern und dein Bruder, sind die noch in Neckarsulm? Oder
ja.
Die sind da alle noch?
Ja, die sind da weiterhin wohnhaft. Wir haben ja ein Haus dort und die leben da noch zusammen.
Und gibt es die Verbindung nach Kroatien noch? Und vor allen Dingen, wo kommen denn deine Eltern da genau her?
Also Verbindungen gibt es da. Also natürlich gibt es Verbindungen noch dort. Gerade auch meine Eltern halten den Kontakt viel mehr als ich nach Kroatien. Meine Eltern sind genau aus Županja, also meine Mama. Und mein Papa ist von der bosnischen Seite, heißt Gornji Hasic.
Okay.
Und ist quasi so ein Mix.
Ist im Landesinneren? Ist das mehr im Landesinneren? Ne?
Ja, ist im Landesinneren, ist von Zagreb, meine ich, 2 Stunden weg.
Okay,
ist ja die Hauptstadt.
Mhm.
2 Stunden waren es ungefähr oder 1,5, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ein bisschen weit weg vom Meer.
Okay, also die kroatischen Wurzeln in der Familie, die doppelte Staatsbürgerschaft, finde ich immer total beneidenswert. Ich finde das immer super, wenn man das hat irgendwie. Also das finde ich schon eine tolle Sache. Neckarsulm, nochmal wieder ein bisschen dazu. Schule und der ganze Werdegang. Du hast bei Obereisesheim dann gespielt, wie du uns jetzt beschrieben hast, mit 7 oder in Wikipedia sind 10, muss geändert werden. Also wer sich da berufen fühlt, ändert da mal bitte. Da steht nämlich auch, dass du anfangs nur Feldspielerin warst und erst spät ins Tor gekommen bist. Also auch das haben wir hiermit geklärt. Das stimmt nicht. Du musstest ins Tor und hast dich dann damit angefreundet und hast die Position da bekleidet. Wie war das Großwerden in Neckarsulm? War das so behütet, wie man sich das vorstellt und so klein und fein oder Schule? Wie ist die Schulsituation gewesen für dich?
Ja, also klein und fein würde ich sagen, alles. Keine ultra große Schule, alles übersichtlich, nahe Wege würde ich sagen. Man hat alles selbst mit dem Fahrrad innerhalb von einer halben Stunde erreicht.
Mhm.
Also ich war früher mit meinen Freunden viel zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs.
Mhm.
So wirklich wenig mit dem Bus auch. Nur wenn wir in die Stadt reingefahren sind, dann sind wir auch mit dem Bus gefahren.
In die Stadt heißt dann nach Heilbronn.
Mhm. Genau, richtig. Aber ansonsten wirklich alles zu Fuß und mit dem Fahrrad.
Mhm.
War eigentlich eine schöne Zeit, muss ich sagen, wenn ich da dran zurückdenke. Immer nach der Schule nicht mal Hausaufgaben gemacht, direkt dann auf den Sportplatz gefahren, um eben halt dort rumzubolzen. Wir haben es immer so gesagt, treffen wir uns auf dem Bolzer.
Ja, gut, das sagt man hier auch tatsächlich. Genau. Das haben meine Jungs auch immer gesagt.
Ja, und erstmal da eine Runde gekickt, gebolzt. Also, was heißt eine Runde? Also, tatsächlich waren wir bis zu 4 Stunden auf dem Bolzplatz. Mm, mm. Und danach dann noch ins Training. Also, aktiv waren wir. Und zwar nie langweilig und das fand ich tatsächlich schön und erinnere mich gerne dran.
Sehr schön. Gab es denn neben dem Fußball, der dann ja offensichtlich einen großen Raum eingenommen hat, gab es dann noch andere Sachen, die für dich wichtig waren? Gab es vielleicht auch damals schon einen Hund bei euch in der Familie? Ist das schon da gewesen oder gab es irgendwelche anderen Hobbys oder Sportarten oder was weiß ich, was dich noch sehr begeistert hat?
Hund noch nicht, leider. Mhm. aber ich habe halt gesagt, dass ich im späteren Alter mir auf jeden Fall einen Hund zulegen werde. Es gab weitere Hobbys. Ich musste mich nämlich zwischen Fußball und Tennis entscheiden. Ich war im Tennis noch sehr gut gewesen und dadurch, dass ich eher das Mannschaftliche mag und Titel oder eben Erfolge oder halt eben auch Niederlagen, die dazugehören, zu erfahren, habe ich mich halt eben für den Mannschaftssport entschieden. Und ja, wer weiß, wie weit ich gekommen wäre im Tennis, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich gut war, wurde mir auch immer wieder von meinem Trainer gesagt. Ich war auch damals in der Mannschaft mit den Jungs, auch als einziges Mädchen. Und ja, aber irgendwann ging es halt eben nicht mehr. Man kann nicht 2 Sportarten finanzieren. Ja. Die Sachen für den Fußball waren auch schon damals teuer. Also Kickschuhe lagen, glaube ich, zwischen 80 und 100 Euro. Mhm. Und da reicht nun mal nicht ein Paar, gerade wenn man auch noch in der Auswahl spielt. Und die Tennisschläger, davon brauche ich auch nicht zu reden, kostet auch ein Schläger zwischen 150 und 200 Euro. Plus dann noch die Tasche etc., die Ausrüstung. Ja, und deshalb ging dann mein Weg mit dem Fußball.
Dann Richtung Fußball. Ja. Okay, und hast du heute aber noch Interesse am Tennis? Spielst du noch regelmäßig oder ab und zu? Oder darf man das nicht so oft als Profifußballerin dann jetzt? Wie ist da die Situation?
Ich spiele ab und zu, gerade in den Pausen gehe ich hin und wieder mal spielen. Und ich spiele auch gerne Paddle. Okay. Also ich meine, ist ja quasi ähnlich, ne? So, aber ich habe es immer noch in den Händen, im Blut und die Bewegungen sind zwar nicht mehr so flüssig wie damals, aber nach ein bisschen Einspielzeit funktioniert es auch wieder gut.
Okay. Bist du auch jemand, der das am Fernsehen verfolgt, also der große Turniere guckt, wie jetzt zum Beispiel Australian Open, die gerade sind, so, packt dich das dann ab und zu mal und du guckst da oder findet das eher nicht statt?
Also ich muss zugeben, ich schaue wenig Fernsehen.
Ja, sehr gut.
Und dadurch auch wenig Tennis, auch wenig Fußball. Mhm. Also ich bin viel, viel draußen unterwegs. Wenn ich dann mal zu Hause bin, dann gucke ich, dass ich halt eben koche oder vielleicht auch mal was aufräume. Aber ich bin wenig auf der Couch und schaue Fernsehen, wenn dann mal abends. Mhm. Und sollte es gerade abends laufen, mal irgendwie ein Fußballspiel oder auch ein interessantes Tennisspiel, dann schaue ich da schon rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn etwas ansteht, dass ich das permanent verfolge.
Ja, okay. Das ist ja auch in Ordnung, denn du hast ja auch genug Sport in deinem Leben, als dass du dir das abends noch auf dem Sofa unbedingt geben musst. Aber wir kommen jetzt weiter zu deinen Stationen. Also du warst dann in dieser Zeit bei Obereisesheim in der Sportschule Ruid. Ist das richtig? In Ostfildern. War das deine Schule? War das eine besondere Schule? Weil Sportschule klingt ja sehr schon, als wenn da schon der Fokus auch auf den Sport lag. Wie war das damals?
Ja, tatsächlich. Da war ich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, gefühlt, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber gefühlt alle 2 Monate. Für 3-4 Tage immer. Meistens schon die Anreise so donnerstags oder mittwochs und dann bis das ganze Wochenende eben. Und da haben dann die Lehrgänge stattgefunden, die Vorbereitungen auf das Länderturnier in Duisburg. Wir hatten auch Testspiele gehabt und ja, also da geht es nur um Fußball. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da noch irgendwie Unterricht haben oder sonst was. Nein, also mussten wir uns schon selbst darum kümmern, dass wir quasi das nachholen, was wir verpassen. aber da ging es primär nur um den Fußball.
Aber das war in deiner Zeit noch in Obereisesheim?
Richtig.
Noch bevor du zu Hoffenheim gewechselt
ja.
hast?
Ja.
Ah, okay, also das heißt, da ist man schon der Gestalt auf dich aufmerksam geworden dann demnach,
ja.
denn da kommt man ja sonst nicht hin. Das sind ja schon so Lehrgänge, wo dann die Besten irgendwie zusammengeführt werden. Ne?
Genau,
das dann die
richtig.
Besten aus der Region Süd da irgendwie, also aus dem weiten Kreis oder?
Württemberg.
Aus Württemberg.
Genau,
ja, okay.
richtig, aus Württemberg und das ist ja groß gespalten. Also ich meine, dass da manche, von wo kamen sie denn sogar? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber schon so Richtung Bodensee.
Okay, geht schon richtig weit runter. Dann.
Ja, ging schon tatsächlich Tettnang.
Okay.
Aus Tettnang.
Ja, Tettnang.
Mhm. Genau, Melanie Leupold zum Beispiel.
Mhm. Ah, okay, also das gibt auch noch Kontakte. Oder wie immer, du weißt noch, mit wem du da
genau,
gewesen bist.
Manche haben
es dann auch geschafft.
Ja, richtig.
Ach, sehr schön.
Und sie kam zum Beispiel aus Tettnang immer angefahren. Das, sie hatte, glaube ich, wirklich eine weite Anreise mit, die weiteste. Und ja, da haben mich dann meine Eltern immer hingefahren.
Ja.
Und auch wieder abgeholt. Und das war auch eine schöne Zeit. Habe ich einige schöne Erinnerungen daran, gerade als wir den Länderpokal gewonnen haben.
Mhm.
Also das werde ich auch nie vergessen.
Ah, sehr schön.
Schöne Erinnerung.
Länderpokal heißt dann also wirklich innerhalb Deutschlands die Bundesländer wahrscheinlich oder so ähnlich wie Bundesländer aufgegliedert.
Genau.
Da dann ein Turnier,
ja.
das jährlich
ja.
stattfindet.
Oder genau,
so.
Richtig. Alle Bundesländer waren dann da vertreten und dann gab es halt eben Gruppenspiele und ja, ganz normalen Turnier halt eben.
Und das Ding habt ihr nach Hause geholt?
Ja, einmal haben wir es nach Hause geholt.
Ah, sehr schön. Okay, und dann gibt es den Wechsel 2009, dann so mit 16 Jahren irgendwie, da wechselst du zur TSG Hoffenheim. Und das wird dann eine Station sein, die dann wirklich für lange, lange Zeit deine Heimat ist. Es ist auch nicht weit weg von Neckarsulm, irgendwie halbe Stunde oder so?
Genau, richtig,
genau?
Ja, ja.
Das heißt, du hast in der Zeit dann auch immer zu Hause gewohnt und bist nach Hoffenheim gefahren zum Spielen, zum Trainieren, zum Dasein?
Genau, bin quasi jeden Tag gependelt, logischerweise anfangs mit meinen Eltern.
Mhm.
Irgendwann haben sie mich dann mit dem Zug fahren lassen und klar, ab 18 durfte ich dann mit dem Auto selbst fahren und ja, waren sehr, sehr weite Wege, die ich hinter mir habe.
Ja, sehr schön. Und das ging 2010, ist dann die TSG Hoffenheim, die Frauenmannschaft in die zweite Bundesliga aufgestiegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und du hast dein Debüt dann da gegeben, 2012 am 15. April gegen Köln mit einem 1:5 Sieg. Zumindest stand es so im Netz. Gab es schon frühere Spiele von dir für die TSG, weil du mich gerade so anschaust?
Da stand ich nicht im Tor.
Ah, okay.
Nee, da stand ich nicht im Tor. Mein Debüt hatte ich gegen Turbine Potsdam.
Ah, okay. Turbine Potsdam war für mich das Erstligadebüt.
Genau, richtig. Ah, ja, stimmt. Sorry. Zweitliga waren wir gerade.
Zweite Liga,
ah,
genau.
Ja,
Zweite.
Ich war schon vom Kopf her.
Ja,
bei,
ja. Ach, nee,
ja.
Wir fangen langsam
sorry.
An. Zweite Liga. Okay, also dann vielleicht doch richtig das Spiel gegen Köln, das Debüt in der zweiten Liga 2012.
Ja.
Dann ja wirklich schon einen Sprung. Also das heißt, du hast schon ganz offensichtlich in deiner frühen Jugend schon auf dich aufmerksam gemacht, wechselst dann zu Hoffenheim, die ja zu der damaligen Zeit, zumindest im Bereich der Frauen, noch nicht den Standard hatten, den die da heute hatten. Wie war das in der Anfangszeit bei Hoffenheim?
Ja, also das war quasi, gucken wir mal, wo wir trainieren, wo die Plätze halt eben gut sind. Nee, also Spaß beiseite. Wir hatten zwar unser Trainingsgelände vom VfB St. Leon, durften wir das damals mitnutzen. Mhm. Und ich weiß noch, wir Torhüter, wir hatten immer nur so ein kleines Eck, wo wir trainieren durften oder konnten.
Mhm.
Und irgendwann kam, ich weiß leider nicht ganz genau, wann das Gebäude dann gebaut wurde, eben neben dem Gelände von VfB St. Leon. Und da haben wir dann zwei Plätze für uns gekriegt.
Mhm.
Unsere Spiele haben aber weiterhin beim VfB St. Leon stattgefunden.
Okay.
Und das war eigentlich wirklich quasi 50 Meter neben oder 100 Meter nebeneinander. Und ja, also es war schon interessant, jetzt diese Entwicklung zu sehen. Ne?
Das meine ich, ja.
Genau,
klar.
Also wo wir angefangen haben, von wie so quasi ortsfußballmäßig,
mhm,
ne?
Mhm.
Zu hin zum Profifußball.
Mhm.
Also wie lange man jetzt gebraucht hat, um dahin zu kommen.
Ja, und den Weg hast du ja eigentlich quasi komplett mitbeschritten
ja.
mit deinem Verein.
Ja.
Denn ich kann spoilern für alle, die das jetzt schon hören wollen. Du bist 16 Jahre bei der TSG Hoffenheim insgesamt gewesen. Das heißt, du bist mit knapp 16 dahin und hast dann irgendwie über 15 und dann hast du so lange Zeit da verbracht und hast eigentlich diesen Aufstieg der TSG Hoffenheim auch im Frauenbereich dann eben einfach wirklich komplett mitgemacht. Deswegen meine Frage, wie war das zu der damaligen Zeit? Weil der VfL Wolfsburg war zu der damaligen Zeit das leuchtendste Vorbild im Frauenfußball und wir sind es ja nach wie vor immer noch, der immer noch oben mit drin. Wie war das damals? Hast du da schon mal einen Blick Richtung VfL Wolfsburg, Richtung erste Liga gehabt in diesen Anfangszeiten da? Oder hast du dich einfach erstmal darüber gefreut, dass du in einer Zweitligamannschaft jetzt irgendwie deinen Platz finden kannst?
Nee, also für mich war recht früh klar, wo ich hin will. Also ich hätte mich nie damit zufrieden gegeben, dass ich nur in der zweiten Liga spiele, weil ich viel zu ehrgeizig bin und auch mein Können kenne und ja, deswegen war für mich immer klar, ich will in die erste Bundesliga. Vor allem, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, die Professionalisierung wird immer mehr und mehr. Da bekommt man dann noch mehr Ehrgeiz und noch mehr Willen. Und man will unbedingt dann dahin kommen. Und ja, nachdem ich das halt dann eben geschafft habe, gerade auch dann mit meinem Erstligadebüt, wusste ich, okay, gut, jetzt bist du angekommen.
Okay, es gibt ein frühes Interview von dir. In dieser Zeit da sind so dein Wunsch ist erstmal da, dass du 100 Spiele voll machst. Und du wirst gekennzeichnet, auch in dem Artikel und auch sonst, dass du wirklich sehr diszipliniert, sehr gewissenhaft, sehr wirklich viel Biss hast und Ehrgeiz hast, wie du es gerade schon selber beschreitest. Jetzt gibt es in deiner Geschichte leider immer wieder dieses leidige Thema der Verletzungen, die dich immer ereilt haben und wo man, wenn man das so jetzt sieht, dann immer das Gefühl hatte, immer in so einem Moment, wo du eigentlich gerade voll im Saft warst, dann kam irgendeine Verletzung daher. Aber du hast es immer wieder geschafft, mit dieser Disziplin und diesem Biss und diesem Ehrgeiz, dich da wieder zurückzukämpfen. Und auch in dieser frühen Phase ist es dann so gewesen, dass erste Verletzungen dann dich da ereilt haben. Wie ist das zu erklären? Bist du immer schon so gewesen? Bist du auch in der Schule so ehrgeizig und so gewesen? Ist das einfach dein Grundcharakter, mit dem du dich aus diesen Situationen immer wieder rausholst? Wie würdest du das beschreiben?
Naja, ich denke mal, dass ich einfach so einen Grundcharakter habe. Von klein auf immer so auch ein Stück weit eine Kämpferin zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass ich mir das auch mit Sicherheit ein Stück weit angeeignet habe, dadurch, dass ich ja mit Jungs gespielt habe. Da musst du einfach dagegen tough beißen. Sein, ja, man muss tough sein. Man darf nicht Schwäche zeigen quasi. Du willst immer besser sein als die Jungs und du willst dich immer durchsetzen und. Du willst ihnen beweisen, dass du es auch kannst. Und ich glaube, dass sich dadurch quasi mein Charakter auch ein Stück weit entwickelt hat. Und ja, ich bin froh, dass ich das habe. Weil wie du schon jetzt erwähnt hast, mit meinen ganzen Verletzungen angefangen 2017, klar, davor hatte ich auch kleinere Blessuren, also so Bänderrisse, aber das sind kleine Sachen. Die größeren, ja.
Wir haben es hier mit der Torhüterin zu tun.
Ja, für mich ist es jetzt keine große Verletzung, so ein Bänderriss am Sprunggelenk. Das dauert 3-4 Wochen und dann stehst du wieder am Platz, wenn man quasi alles richtig macht mit Behandlungen und dem Trainingsplan, den man bekommt. Aber das Größere hat dann 2017 angefangen. Und das war schon ein Paukenschlag, muss ich sagen. So ein Kreuzbandriss plus Meniskusriss, dann noch ein Muskelfaserriss in der Wade. Da habe ich ja erstmal durchschnaufen müssen und mir war aber recht schnell klar, dass mich das nicht zurückwerfen wird, weil ich eben ehrgeizig bin und diszipliniert bin und meine Reha-Phase mit meinem positiven Mindset gut überstanden habe. Ja, super. Also ich bin auch sehr feinfühlig, was meinen Körper betrifft und habe immer recht schnell gemerkt, wenn ich irgendwas gemerkt habe, da stimmt noch was nicht, habe ich das gleich widerspiegeln können den Reha-Trainern oder eben den Physiotherapeuten und wir konnten gleich daran arbeiten. Und in so einer Phase ist es, glaube ich, enorm wichtig, feinfühlig mit seinem Körper zu sein und zu merken, wenn der Körper einem was reflektiert, wo vielleicht etwas noch nicht stimmt, da müsste man noch ran und. Aber wie du schon sagtest, es war ja nicht die erste Verletzung.
Ja, genau. Also das zieht sich so ein bisschen durch deine Karriere, aber eben auch immer wieder dieses Aufstehen, immer wieder dieses Durchkämpfen. findet sich auch ein bisschen, da kommen wir ganz am Ende zu, in deiner Musik habe ich das Gefühl. Also auch da finde ich so ein paar Zeilen, wo ich denke, ja, das ist vielleicht auch Motivation gewesen. Vielleicht ziehst du auch aus solchen Sachen dann Motivation. Kommen wir aber später noch drüber.
Ja.
Also auf jeden Fall bist du dann jetzt in der zweiten Bundesliga angekommen. Dann gibt's aber den Aufstieg von Hoffenheim in die erste Bundesliga 2013. Und in der Saison 2013, 2014, dann im April, dann dein Debüt jetzt gegen Turbine Potsdam. Erste Liga, du gibst dein Debüt und bist in der Folge dann eigentlich über 3 Jahre die Stammtorhüterin bei der TSG in der ersten Bundesliga. Jetzt also wirklich angekommen da, wo du immer hin wolltest. Wie war es für dich? War es eine Genugtuung oder war es einfach dieses, okay, jetzt zeige ich es der Welt, jetzt bin ich angekommen und jetzt reiße ich hier die Bäume aus?
Tatsächlich so, ja. Also ein Stück weit war das so eine Bestätigung auch für meine Einstellung, dass sich der ganze Weg gelohnt hat. Und ja, dass es eigentlich jetzt richtig losgeht, so die Karriere. Klar, man hatte auch eine schwierige Karriere vor der Profikarriere, weil man muss sich ja durchsetzen gegen mehrere Mädels, die da oben mitspielen wollen. Und nach meinem Debüt wusste ich tatsächlich, okay, ich will noch mehr. So, ich will noch mehr an mir arbeiten, ein Stück weit auch perfektionistisch. Und wie auch schon erwähnt, bei den Verletzungen, auch da war ich ja sehr feinfühlig quasi, habe erkannt, okay, woran muss ich noch mehr arbeiten, und habe das dann auch versucht, immer meinen Trainern wieder zu spiegeln, habe auch Feedback immer eingefordert. Und klar, in der Phase muss man auch dann mit Kritik umgehen. Wenn man in diesem jungen Alter dann anfängt, als Nummer 1 zu spielen, läuft auch nicht alles perfekt. Ist ja logisch. Gerade wir auch als TSG Hoffenheim damals, als Aufsteiger mussten uns gegen den ersten FFC Frankfurter schlagen und eben gegen Turbine Potsdam, die uns gegen die Wand geschossen haben, regelrecht.
Und gegen den VfL Wolfsburg.
Ja, und VfL Wolfsburg, klar, natürlich. aber da muss man schon einiges dann einstecken. Aber für mich war es nie irgendwie ein Anzeichen, dass ich jetzt aufgeben soll oder ja, da komme ich nie hin,
ja.
Die sind viel weiter als wir. Nee, also ich wusste, ich werde immer weitermachen und ich will auch da mal ganz nach oben hin, ganz egal, gegen wen ich antrete.
Okay, du hast irgendwann dann in der Zeit, das werde ich dich jetzt fragen, eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau. Wann ist das denn genau gewesen und hat das eventuell direkt mit deinen verletzungsbedingten Unterbrechungen und Pausen auch zu tun? War das vielleicht so ein bisschen so ein zweiter Weg, der sich da eröffnet hat? Wie ist das gewesen?
Nee, also das mit der Ausbildung, ich wusste gleich nach meiner mittleren Reife, dass ich, beziehungsweise schon währenddessen wusste ich will eine Ausbildung machen. Studieren kann man immer noch. Selbst wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat. Aber es ist wichtig, ein zweites Standbein zu haben und das recht schnell, weil man eben ja nicht weiß, was im Fußball passiert.
Genau.
Es ist ein schnelllebiges Geschäft. Es kann heute was passieren, es kann morgen was passieren. Und da war es einfach von vornherein für mich wichtig, etwas in der Hand zu haben, worauf ich schnell zurückgreifen kann. Weil ein Studium muss man finanzieren. Es kostet eigentlich erstmal nur. Entscheidet man sich für ein duales Studium, verdient man noch so sein Geld. Aber da war es mir einfach, ja, mehr wichtig, diese Ausbildung zu machen und zu sagen, okay, gut, 3 Jahre Ausbildung, beiß durch, schließt du gut ab und dann hast du was in der Hand.
Und das ist wann gewesen? Wann hast du das? Schon in der Erstligazeit dann beim TSG?
Ja. Also okay. 2014 hatte ich dann meine Ausbildung angefangen im September.
Tatsächlich, also genau in der Zeit.
Ja, richtig. Und die ging 3 Jahre. War keine leichte Zeit, weil ich hatte ja quasi den Profisport und musste aber auch in meiner Ausbildung performen. Bedeutet, ich war 8 Stunden im Büro, hatte aber auch während zwischenzeitlich klar Berufsschule, musste lernen, musste arbeiten und musste abends im Training sein. Also es war alles viel, würde ich sagen.
Und an den Wochenenden Spiele,
und
wo
an
andere
den Wochenenden,
sich erholen. Ne?
Genau, richtig, wo sich andere erholen. Aber ich habe mir immer gesagt, es sind 3 Jahre. Da musst du jetzt durchbeißen und dann guckst du, was du danach machst. Und diese Mentalität, die war Gold wert in der Phase. Sonst sonst wäre ich wahrscheinlich kaputt gegangen. Das ist ja ein Stresspegel, den kann man sich ja nicht annähernd vorstellen. Man geht ja morgens um 6 aus dem Haus und kommt abends um 10:30 wieder. Und dann das Ganze wieder von vorne.
Ja. Und dann eben immer noch den Profifußball dabei,
richtig,
mit den Spielen am Wochenende,
richtig,
der Vorbereitung darauf.
Genau, richtig.
Also tatsächlich eine extreme Sache. Du hast da in Heidelberg, hast du diese Ausbildung gemacht,
ja,
bei einem Unternehmen da, die für orthopädische Technik, Reha-Technik und solche Sachen zuständig waren. Und hast dann das abgeschlossen? Hast du dann danach dann noch gearbeitet oder war mit dem Ausbildungsende dann dieses Kapitel dann auch erstmal für dich vorbei?
Nee, also ich habe weitergearbeitet.
Ach, siehst du doch.
Genau, richtig. Also wir hatten ja damals noch nicht diese Gehälter, die heutzutage ja im Fußball herrschen. Damals habe ich mit 40 Stunden angefangen, mhm, zu arbeiten. Mhm. Allerdings habe ich recht schnell gemerkt, okay, es spiegelt sich an meinem Körper wieder, diese Doppelbelastung.
Na klar.
Und habe nach ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr, ob das nach einem halben Jahr schon war, dann mit der Geschäftsführung gesprochen und habe ihnen das Ganze wiedergespiegelt und gesagt, dass ich das in diesem Pensum einfach nicht mehr kann. Mhm. Das funktioniert nicht, weil…
Kann man sich ja vorstellen,
ja, einfach zu viel. Also es war einfach zu viel und ich wollte auf beiden Seiten performen, präsent sein und 100% geben. Und da musste ich einfach kürzer treten. Hatte ich dann 30 Stunden in der Woche, dann bin ich auf 30 Stunden runter und habe wieder gemerkt, dass es immer noch zu viel ist. Und irgendwann bin ich dann auf, ich meine, entweder 25 oder 20, weiß ich nicht mehr.
Also hast du einen Teilzeitjob draus gemacht.
Genau, richtig, habe dann letztendlich einen Teilzeitjob draus gemacht. Und jetzt vor 2 Jahren bin ich dann quasi in die Minijobbasis.
Okay,
rein.
Aber du hast die ganze Zeit dann eben parallel dazu,
ja,
da immer noch gearbeitet. Wahnsinn.
Ja.
Hast du denn auch noch zu Hause gewohnt oder hast du dann mittlerweile eine eigene Wohnung irgendwo zwischen Hoffenheim und Heidelberg dann bezogen?
Nein, ich bin zu Hause geblieben.
Tatsächlich.
Ich hatte da meine Einliegerwohnung. Mhm. Wir haben halt wirklich ein wunderschönes Haus und was ich auch noch erwähnen muss, wundervolle Nachbarn.
Ja, okay.
Also ich bin sehr froh darüber, dass ich daheim geblieben bin, weil sonst hätte ich das Ganze nicht erlebt. Wir haben da eine Gemeinschaft, die ist einfach toll.
Mhm.
Wir planen zusammen Straßenfeste, haben Sommertage immer sehr, sehr lange draußen verbracht. Und ja, es ist wirklich eine Gemeinschaft, jeder gibt irgendwie Acht auf sich. Und ja, da war ich oder bin ich immer noch auch stolz drauf, das zu haben. Und selbst jetzt, wo ich in Wolfsburg lebe, habe ich immer wieder Kontakt zu meinen Nachbarn und frage mich, ja, wenn du wieder kommst, dann planen wir was und. Und da erkenne ich dann, okay, gut, ich habe alles richtig gemacht, dass ich zu Hause geblieben bin.
Ja, ist ja auch eine wunderschöne und auch eine ziemlich besondere Situation, dass du überhaupt die Chance dazu hast,
ja,
eben so heimatnah zu sein und dann eben mit der Familie im Rücken und dann jetzt eben auch den Nachbarn und im ganzen Umfeld dann eben irgendwie deinen Weg zu gehen,
ja,
und dann tatsächlich da parallel zur Profikarriere als Torhüterin der TSG Hoffenheim dann eben auch die ganze Zeit immer noch in einem normalen Arbeitsleben drin bist. Also das ist das was dich jetzt vielleicht auch in der Situation, in der du jetzt bist, besonders auszeichnet, weil du eben auch einen Blick von außen auf den Profifußball hast, weil du beide Welten kennst. Hilft dir das jetzt im Umgang mit gewissen Situationen, die in deinem sportlichen Leben auftauchen?
Ja, total. Also klar, ich habe jetzt eben nicht mehr die Unterstützung von meinen Eltern, die meine Mama zum Beispiel, die für mich gekocht hat oder wenn ich mal meine Wäsche gewaschen habe und die Wäsche ist liegen geblieben, dass halt eben die Mama sagt, okay, gut, ich habe deine Wäsche gemacht. Ne? Lauter solche
Klar.
Kleinigkeiten. Das kommt dann zusammen und dann erkennt man, okay, was hatte man früher, was hat man jetzt eben nicht mehr.
Mhm.
Und dann lernt man das im Nachhinein tatsächlich noch ein bisschen mehr schätzen und man ist dankbar für diese Zeit, die man hatte. Und ich bin aber auch dankbar für die Zeit, dass ich diese Doppelbelastung hatte. Weil ich eben weiß, wie es ist zu arbeiten und weil ich eben auch weiß, wie es ist, Profi zu sein.
Hm. Also ja, das meine ich, genau.
Ich habe beide Sichtweisen und kann nur eins sagen, es ist wichtig, das zu erleben, weil man noch mal ein Stück mehr dankbar ist, Profi zu sein.
Hm.
Ein Profileben ist ein privilegiertes Leben.
Hm. Vielleicht gab es ja auch, denn es gab eine Situation, die Verletzung, die du gerade ansprachst, dann in 2017, also quasi gegen Ende deiner Ausbildungszeit, nach wirklich 3 Jahren Stammtorhüterin bei der TSG, kommen erneute Verletzungen dazu. Und dann ist ja natürlich auch vielleicht so ein bisschen schon mal ein Gedanke gewesen, das ist die Frage, war der da, ob das jetzt vielleicht nicht mehr wieder funktioniert und du nicht wieder zurückkommst und vielleicht dieser Berufsweg, den du da eingeschlagen hast, dann der neue erste Berufsweg werden wird. Wie war das in der Zeit? War dir immer klar, dass du wieder zurückkommen wirst und du hast das nur zur Sicherheit gehabt oder gab es auch mal Tage, an denen du dachtest, okay, das vielleicht schaffe ich das doch nicht wieder zurück, wegen der Schwere der Verletzung?
Also mein Job war auf jeden Fall weiterhin als Sicherheit da. Mhm. Und zwar sogar auch bis letztes Jahr. Ich habe ja noch bis letztes Jahr Sommer Minijob-Basis gearbeitet. Mhm. War mir wichtig, einfach in dem Berufsleben zu bleiben. Ist man einmal raus, ist es schwierig, wieder reinzukommen. Und in der Phase, wo ich dann eben die schweren Verletzungen hatte, klar spielt man mit dem Gedanken, kannst du wieder Fußball spielen, wenn du wieder anfängst, wie wird es sein, kommst du wieder dahin, wo du warst. Aber ich hatte nie den Gedanken, dass ich aufgeben werde und hatte auch nie den Gedanken, dass ich nicht zurückkommen werde. Also für mich war immer klar, wenn ich auf den Platz zurückkomme, dann ein Stück besser als vorher. Einmal hatte ich Ängste, und zwar bei meiner Schulterverletzung. Mhm. Das war für mich persönlich, war das schlimmer als der Kreuzbandriss, weil ich eben im Tor spiele und ich permanent drauf falle. Und ich hatte wirklich anfangs Angst. Also Angst, wieder drauf zu fallen, Angst, den Ball zu halten. Das war enorm schwierig, die Phase. Und da hatte ich Ängste, okay, gut, wirst du wieder Fußball spielen können? Das war, ja, hatte ich ganz, ganz oft Downs gehabt.
Aber du hast es auch wieder, muss man immer wieder sagen, unglaublicherweise, finde ich, das geschafft, dich da wieder rauszuholen, hast dich wieder hochgekämpft und zwar sogar so weit, dass du dann erstmalig im Oktober 2021 dann für die Nationalmannschaft nominiert worden bist. Finde ich, nach dieser Verletzungshistorie, die ja leider so ein großes Kapitel bei dir ist, finde ich das unglaublich toll, dass du das dann schaffst. War das immer ein Ziel, in die Nationalmannschaft zu kommen? War das immer für dich klar, dass du das Zeug dazu hast? Und dann nach diesen Verletzungen so viel Power zu haben, da hinzukommen. Wie hast du das gemacht und wie ist es dir vor allen Dingen ergangen, als du die Nominierung bekommen hast?
Also für mich war klar, dass ich immer mal ja, einfach diese Nominierung gerne erreichen würde. Schon damals, als ich klein war, habe ich mir gesagt, okay, ich will irgendwann mal in der Nationalmannschaft spielen. Ich durfte ja auch in der U15 zu ein, zwei Lehrgängen war ich dabei.
Okay.
Und zu einem Länderturnier hätte ich auch eigentlich mitreisen sollen. Da gab es aber Komplikationen. Und dass ich dann 2021 die Nominierung bekommen hatte, das war Wahnsinn. Mhm. Also ich muss sagen, ich kam gar nicht klar mit dem Anruf, den ich bekommen hatte. Und ich habe auch Tränen gehabt, weil ja, sich natürlich der Weg, den ich erlebt hatte die Jahre zuvor, ja, also manche würden sich wirklich komplett aufgeben, aber für mich war das so eine Bestätigung, es hat sich gelohnt, weiterzumachen, ganz egal, welche Schwierigkeiten du in deiner Karriere hattest, welche Steine du auf deinem Weg hattest. Und ich war enorm stolz, da dabei zu sein. Und meine Eltern erst recht. Also die waren auch stolz darauf. Ich blicke sehr, sehr, sehr gerne zurück auf diese Nominierung und da bei dem ein oder anderen Länderspiel dabei gewesen zu sein, auf der Bank, da kriege ich gerade Gänsehaut.
Mhm. Ja, sehr schön. Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Du bist dann auch für die EM 22 im erweiterten Kader gewesen und dann aber leider kurz vor der WM dann von der damaligen Trainerin Vos Tecklenburg dann aus dem Kader gestrichen worden noch. 3 Wochen, glaube ich, vor der EM oder so im Juni 22. Eine Enttäuschung irgendwie schon, aber ich habe das Gefühl, dass bei dir der Stolz darüber, so weit gekommen zu sein und da so teil zu sein, dann irgendwie doch überwogen hat. Liege ich da richtig?
Naja, also ich muss sagen, mir war von vornherein klar, welche Position ich ja da habe. Mhm. Ne? Fällt die Nummer 3 aus, rutsche ich nach. Mhm. So. Und deswegen war ich gar nicht so groß enttäuscht.
Cool.
Ich war stolz, dass ich da dabei sein durfte. Ich durfte bei den Vorbereitungen dabei sein in Herzogenaurach. Das war ja mega. Also so eine Erfahrung, das nimmt mir einfach keiner mehr.
Genau.
Und dann zum Finale nachreisen zu dürfen, wir Spielerinnen, die auf Abruf waren, wurden angerufen bzw. kontaktiert, hey, ihr dürft zum Finale kommen.
Ja, super.
Also das sind Erinnerungen, die bleiben. Und vor allem dann auch noch in Frankfurt dabei zu sein, bei der Ankunft, wo die ganzen Fans dastehen. Ja, also mehr brauche ich gar nicht zu sagen.
Ja,
kriege ich wieder Gänsehaut.
Ja, sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Und wie gesagt, mit der ganzen Historie eine super, super schöne Wendung da irgendwie auch. Und auch wirklich was, wo du natürlich vollkommen zu Recht total stolz drauf sein kannst. Dann bist du bei der TSG noch weitere Jahre und bist da auch immer wieder mal, da gibt's immer wieder kleine Verletzungen irgendwie. Aber überhaupt so, ich habe mal deinen Instagram-Account durchgeguckt und da gibt es so ein paar ganz beeindruckende Fotos, wo du gerade solche Paraden lieferst, wo du so hoch in der Luft liegst, wo ich dann immer denke, es ist auch einfach kein Wunder, ihr knallt da einfach aus, weiß ich nicht, 1,50 Meter, 1,80 Meter permanent irgendwie durch die Gegend, also einfach ein krasser Job. Wie ist das, wenn ich jetzt gerade rausgucke bei dem hartgefrorenen Boden, bist du jemand, der den Schnee mag und da gerne drin spielt oder bist du jemand, der wirklich sagt, okay, im Sommer, ich freue mich auch, wenn der Rasen ein bisschen weicher und ein bisschen grüner ist?
Also Schnee mag ich, ja,
okay.
Um spazieren zu gehen, um ein bisschen Spaß drin zu haben, aber drauf trainieren muss ich jetzt nicht unbedingt.
Okay.
Gerade wenn der Boden gefroren ist, da steht man ungern im Tor, aber auch für die Feldspielerin macht es ja auch eben einfach keinen Spaß, wenn der Boden gefroren ist. Man ist einfach viel, viel vorsichtiger und man ist nicht befreit. Man ist die ganze Zeit so angespannt, gehe ich in den Zweikampf oder eben bei uns, okay, lass ich mich jetzt fallen auf diesem harten Boden. Wobei man ja jetzt sagen muss, uns beim VfL Wolfsburg betrifft es ja jetzt eher weniger. Also wir können von Glück reden, dass wir eben beheizte Plätze haben, die wir nutzen können. Wir die erste Frauenmannschaft und daher macht es trotzdem weiterhin Spaß im Training. Also muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass man jetzt auf einen harten Boden fällt.
Ja, und genau da kommen wir nämlich jetzt auch hin, nämlich hier zum VfL Wolfsburg. Du wirst dann von der TSG Hoffenheim hierher geholt und zwar nach einer Saison, in der es der TSG Hoffenheim gelungen ist, dem VfL Wolfsburg aus dem DFB-Pokal zu schmeißen. Das 1:0 im Viertelfinale in Hoffenheim. Du standst im Tor und hast diesen Weg, den wir 10 Jahre lang so erfolgreich beschritten haben, da je unterbrochen. Warst da eine davon? Hast du das Gefühl, dass dieser Sieg gegen die VfL-Frauen in irgendeiner Form auch vielleicht einen kleinen Ausschlag hatte, dass der Fokus da nochmal auf dich gefallen ist? Oder hatten die dich sowieso schon im Auge und du hattest schon länger Kontakt? Weißt du das?
Das weiß ich jetzt nicht, wie lange sie mich quasi auf ihrer Liste hatten. Aber ich glaube nicht, dass jetzt nur das eine Spiel ausschlaggebend war.
Das glaube ich auch nicht.
Ich meine, ich habe hin und wieder mal gegen VfL Wolfsburg gespielt und ich habe sehr oft gute Spiele liefern können. Ich habe mich öfter schon beweisen können, was ich drauf habe. Und deswegen, ja, vielleicht war das ein Stück weit eine kleine Bestätigung. Okay, gut, es ist richtig, sie auf der Liste zu haben. Ich kann mich auch gut an das Spiel erinnern noch. Da haben wir alle eine gute Leistung gebracht.
Mhm.
Also
ja, anders
die Gesamtmannschaft. Wir haben uns wirklich in jeden Ball reingeschmissen. Letztendlich die letzten Minuten, wo wir wirklich alles wegverteidigen mussten, kriege ich auch gerade Gänsehaut.
Ja, ich habe mir die Highlights nochmal angeguckt und habe auch gesehen, da gab es dann die eine Parade noch, wo du eigentlich wirklich fast angeköpft wirst und das Ding dann aber doch dann sicherst. Und so dachte ich so, okay, das muss wirklich ein Highlight gewesen sein.
Ja.
Also gerade in der Situation, wo man weiß, okay, der VfL Wolfsburg hat hier 10-mal hintereinander das Ding gewonnen.
Ja.
Jetzt kommen die hier wieder her und diese Top-Mannschaft, die wir ja nun hier Gott sei Dank auch haben und die besiegt ihr dann. Also auch, habt ihr selber dran geglaubt von Beginn an oder war es eher so, okay, wir geben unser Bestes und gucken mal, was rauskommt?
Korrekt.
So war es. Ne?
Also ich meine, wir wussten ja, dass wir immer ein Underdog sind gegen die größeren Mannschaften. Also da müssen wir wirklich einen sehr, sehr guten Tag erwischen, um etwas mitnehmen zu können. Und auch an dem Tag, also wir haben gesagt, gut, wir haben hier nichts zu verlieren.
Mhm.
Der Einzige, der hier was zu verlieren hat, ist der VfL Wolfsburg.
Ja.
Und so sind wir, glaube ich, auch aufgetreten. Also man hat uns wirklich angesehen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen an dem Tag.
Okay.
Und dass wir auch einfach einen sehr, sehr, sehr großen Glauben an uns hatten. und somit auch Geschichte geschrieben haben, ja.
Ja, absolut. Und aus unserer Sicht da natürlich wirklich ein schmerzlicher Tag aus der Sicht des VfL Wolfsburg, wobei irgendwann reißt dann so eine Serie auch mal und das ist dann auch okay. Ihr habt dann im Halbfinale dann gegen den FC Bayern München spielen müssen und da dann auch nur 3-2 verloren, also auch einen richtigen Fight geliefert. Hättet da fast den Schritt noch ins Finale geschafft. Aber für dich allesamt dann auch sportlich ein ziemlich guter Abschluss, würde ich sagen, in deiner Zeit Hoffenheim, oder sehe ich
nicht ganz
falsch?
Nicht ganz.
Okay.
Wir haben ja das Halbfinale gegen Bayern gehabt.
Wegen der Verletzung.
Genau, richtig. Also bis dato, bis zu der 46. Minute, haben wir wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch ich durfte mich wieder unter Beweis stellen. Ja, und dann kam halt eben diese muskuläre Verletzung.
Wobei, bei einer Parade, glaube ich, sogar. Ne? Also bei
Das war, viele denken, dass es eben bei dieser Parade war gegen Damjanovic.
Ja, das ist schon da.
Genau, richtig. Aber das war es gar nicht.
Okay.
Und zwar kamen wir ja aus der Halbzeit raus und wir hatten einen Spielaufbau und ich wollte einen langen Ball schlagen. Und bei der Ausholbewegung merke ich, wenn du jetzt gegen den Ball trittst, dann passiert irgendwas. Auch ganz witzig wieder, dass man da so ein Gespür dafür hat.
Quasi.
Genau, ich habe schon in der Bewegung schon gespürt, okay, jetzt passiert gleich was. Man kann nicht einfach abstoppen.
Nee, natürlich nicht.
Das ist ja eine Wucht, da ist ja ein Speed dahinter. Mhm. Da kannst du nicht einfach kurz sagen, okay, nee, ich bremse jetzt ab oder so. Und den Ball geschlagen und ich wusste, okay, es ist vorbei.
Okay.
Ich saß gefühlt auch gefühlt eine Minute auf dem Boden, habe versucht, die Schiedsrichterin zu laufen. Wir waren ja gerade im Angriff, ne? Keiner hat es so groß mitbekommen, dass ich auf dem Boden
sitze. Weil
der Fokus
ganz woanders liegt.
Und dann gucken mich meine Innenverteidigerin an und ich rufe. Dann gucken die mich an, warum sitzt die denn da? Und dann macht Bayern einen Gegenangriff, ne? Machen die dann Konter.
Und dann bist du nochmal aufgestanden.
Ich so, Gott im Himmel, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, was für einen Adrenalinschub ich in dem Moment gekriegt habe. Aber es hat mich auf jeden Fall noch dahin gebracht, dass ich noch nach hinten gehen konnte.
Krass.
Um eben den Angriff bzw. die Chance von Damjanovic noch zu verteidigen. Wie ich da hingesprungen bin, I don't know, weiß ich nicht.
Ja,
ich habe den Ball gehalten auf jeden Fall.
Ja.
Aber danach war rum und so ein Ende habe ich mir nicht vorgestellt.
Ja, verstehe ich. Deswegen sprach ich eben von der sportlichen Sache, aber natürlich diese persönliche Sache in der Situation brutal. Überall steht, dass es eben bei dieser Abwehr gegen Damjanovic passiert ist. Aber klar, mit der macht total Sinn. Aber dass du da noch hochgekommen bist, Adrenalin scheint die einzige Erklärung dafür zu sein.
Eben.
Das heißt, du verabschiedest dich dann aus der Zeit der TSG dann mit einer Verletzung, denkbar doof irgendwie in einem Halbfinale gegen den FC Bayern München, kommst dann aber jetzt, und jetzt machen wir den Tisch frei, zum VfL Wolfsburg. Am 1.7.2025 unterschreibst du hier beim VfL Wolfsburg und kommst hierher in eine Mannschaft, die einen riesigen Umbruch erlebt. Und mit dir zusammen kommen auch noch Kolleginnen im Tor dazu. Ihr seid jetzt eine Vierermannschaft mit Johannes, mit Smolacik und mit Schönwetter und du dazu. Und wie bist du hierher gekommen und wie war vor allen Dingen dieses Gefühl, weil so viele neu waren? War das vielleicht auch eine Hilfe, dass eben mit den paar wirklichen Spielerinnen, die hier schon so lange und so verdient sind, die natürlich alle irgendwie in Empfang nehmen, aber dass eben eine ganze Menge in deinem Kader jetzt in der gleichen Situation sind, nämlich Wolfsburg quasi als neue Heimat entdecken zu müssen? Hat dir das geholfen?
Also der Start fiel mir hier wirklich sehr leicht. Ich habe ja bei der Nationalmannschaft mit Poppy zusammengespielt. Ich habe mit der Svenny zusammengespielt. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da ganz viele fremde Gesichter hatte. Mit Sarai habe ich jahrelang in Hoffenheim zusammengespielt. Also es war mir wirklich leicht gefallen, in die Kabine zu kommen und sich nicht als Fremde zu fühlen, sondern zu sagen, okay, jetzt bin ich hier beim VfL Wolfsburg, jetzt gebe ich hier weiter Gas. Selbstverständlich habe ich immer noch die Sehnsucht gehabt an meinen alten Verein. Das geht ja nicht einfach weg nach 16 Jahren. Aber so einen Umbruch hier zu erleben, aus meiner Sicht fand ich es auch leicht. Klar musste man sich am Anfang finden, mit Stefan Lerch, neuer Trainer. Was heißt neuer Trainer?
Den du schon kennst.
Den ich ja schon kenne. Mhm. Und unter anderem ja dann auch der Co-Trainer Philipp Arnold, kenne ich ja auch. Mhm. Also wirklich wenig fremde Gesichter. Klar, die neuen Spielerinnen aus dem Ausland, ja, sind neue Gesichter. Aber man hat sich schnell eingelebt zusammen.
Mhm. Schön.
Und alle sehr offen, ein Gespräch zu führen. Es gibt keine Spielerin, die sich irgendwie rausnimmt oder die, ja, eine Zicke ist.
Nein, das habe ich auch schon gehört, dass die alle cool sind.
Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Atmosphäre. Mhm. Und wir können Spaß miteinander haben, wir können uns gegenseitig ärgern, ohne dass eine nachtragend ist. Und das macht echt, echt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und vor allem jetzt auch nach dem Trainingslager, da hatten wir an einem Abend sind wir ins Restaurant gegangen und gerade da habe ich gemerkt, boah, wir sind schon echt eine coole Truppe.
Ah, sehr schön. Also auch neben dem Platz findet sich da eine super Truppe, merkt man ja auch an den Leistungen. Du hast, um nochmal zurückzukommen, für die TSG Hoffenheim insgesamt 165 Pflichtspiele gemacht, 10 davon auch in der Champions League. Und jetzt bist du beim VfL Wolfsburg. In allen 3 Wettbewerben ist der VfL noch dabei. Du hast im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde im Tor gestanden, auch in der Bundesliga schon dein erstes Spiel gemacht. Und jetzt kommen so Champions League dazu. Jetzt kommt Juventus Turin, steht sehr bald auf dem Plan. Das heißt, jetzt wirklich beim VfL Wolfsburg. Ist es nochmal genau der Step, den man auch so von außen so denkt, der es ist, wenn man zum VfL Wolfsburg kommt?
Naja, also man weiß ja, wofür der VfL Wolfsburg steht. Es geht hier um Titel zu gewinnen und nicht sich zufrieden zu geben, wenn man, weiß nicht, Fünfter wird dabei oder war. Vierter oder, ne? Sondern hier geht es wirklich um Erfolge und aus den Niederlagen will man lernen. Also mit Niederlagen geben wir uns absolut nicht zufrieden. Mhm. Da findet man immer dann wieder so Schraubstellen, an denen wir arbeiten können. Und auch selbst wenn wir einen Sieg haben, findet man auch immer wieder eine Situation, die nicht optimal war. Also hier geht es wirklich darum, erfolgreich zu sein. Selbst im Training, ne, ist ordentlich Feuer dabei. Und das war auf jeden Fall mein ganz, ganz klares Ziel, nochmal in einem großen Verein zu spielen, der oben mitspielt, der um Titel mitspielt. Und ja, wo es quasi um Business geht.
Ja, sehr schön. Gab es denn in der Zeit, in der langen Zeit, die du da jetzt auch in der Bundesliga gespielt hast, dann auch an der Nationalmannschaft nominiert war, gab es auch mal die Möglichkeit, vielleicht zu einem Verein ins Ausland zu wechseln? Gab es da mal Anfragen? Hat dich das mal interessiert oder war das eigentlich nie ein Thema, weil du deiner Heimat und deinem Verein so verbunden gewesen bist?
Ich hatte einige Möglichkeiten zu gehen.
Kann ich mir denken.
Wahrscheinlich jetzt, wer das hören wird, wird sich denken, oh Gott, die ist ja echt bekloppt, warum hat sie es nicht angenommen? Also ich hatte die Möglichkeit, 2021, muss ich gerade kurz mal rechnen, wir haben jetzt 2026.
Jetzt haben wir 2026.
2024, 2023, genau, 2022 hatte ich die Möglichkeit, zum NCD zu wechseln. Mhm. Habe ich abgeschlagen, gerade aus meiner Loyalität dem Verein gegenüber. Ich war eine gestandene Nummer 1. Ich habe gute Leistung gebracht. Ich war familiär da und ich bin da aufgewachsen. Mhm. Da habe ich jetzt nicht einfach mal sagen können, okay, gut, ich gehe jetzt. Weil es ist ja so, der Verein will dich aus England und da muss man sich schnell entscheiden. Du hast nicht lange Nachdenkzeit oder, sondern du hast eine knappe Zeit zum Nachdenken und dann musst du dich schnell entscheiden. Ich war jung. Also habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht, ich bringe das nicht übers Herz. Mhm. Klar, meine Beraterin, ne, hat immer wieder versucht, mit mir zu sprechen und mir zu erklären, was es für eine Chance sei. Aber ich konnte es nicht übers Herz bringen. Ein Jahr darauf, wir im Trainingslager mit der TSG Hoffenheim, heißt es Sommertrainingslager, 2 oder 3 Wochen, bevor die Saison losgeht, bekomme eine Nachricht, Manchester United will dich haben. Mhm. Ich im Bus neben meiner Betreuerin von Hoffenheim, also wir saßen vorne, ne? Ich saß da, bekomme diese Nachricht, wir waren gerade auf dem Weg zum Abendessen, zum Abschlussabendessen. Ich so, Gott, was passiert denn hier? Letztes Jahr Man City, dieses Jahr Man U. Ich weiß nicht, ich kann gerade nicht antworten. Ich sitze im Bus gerade auf dem Weg zum Abendessen. Ich so, ja, wir hören uns dann später. Und dann haben wir auch telefoniert und da ging es dann auch darum, innerhalb von 2 Wochen musst du im Menü sein.
Mhm. Ja, gut.
Wo ich dann auch zu der Beraterin gesagt habe, wie soll das funktionieren? Kurz vorher sage ich, okay, ich bleibe euch erhalten. Ich verlasse nicht den Verein und jetzt heißt es, okay, ja doch, ich will doch gehen. Manchester United will mich haben. Mhm. Konnte ich auch nicht übers Herz bringen.
Okay.
Und dann war es so, dass ich von Tottenham ein Angebot hatte.
Also England hat immer gerufen.
Ja, England hat immer gerufen. Das Angebot kam 2024.
Mhm.
Oder war das 2024?
Ist egal.
Ist egal, weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte ich das Angebot von Tottenham. Man konnte mich nicht gehen lassen.
Mhm.
Von der Vereinsseite aus.
Mhm.
Und ja, deshalb war das dann auch recht schnell gegessen. Dann kam der VfL Wolfsburg. Und dann war mir sofort klar, okay, gut, du solltest es jetzt machen. Es ist jetzt wirklich die 4. Chance, die du kriegst. Mach's. Ein Verein, der sehr, sehr viele Titel hat. Der weiß, was er will, wo er hin will. Und ja, da haben wir uns dann für den VfL Wolfsburg entschieden.
Okay, sehr schön. Also du hast dann schon Angebote gehabt, hast aber diese Loyalität immer bewiesen gegenüber deinem langjährigen ersten und einzigen Verein bis dahin und bist dann aber jetzt den Sprung gegangen zum VfL Wolfsburg, was natürlich uns total freut hier, denn deine Erfahrung, die du in der Zeit gesammelt hast, die ist natürlich Gold wert für gerade auch so eine kleine Gruppe, die dann die Torhüterinnen ja auch immer sind irgendwie innerhalb so einer Mannschaft. Ist das auch genau dein, siehst du dich auch genau da, dass du die jungen Spielerinnen so ein bisschen, ich will nicht sagen an die Hand nimmst, aber dein Wissen und deine Sachen auch so ein bisschen weitergeben kannst an die oder fokussierst du dich auf dich und sagst, ich will hier nochmal ganz nach oben und will ja auch um die Eins kämpfen?
Nee, das war ich nie. Also selbst zu der Zeit in Hoffenheim, als ich Nummer 1 war und Laura Dick Nummer 2. Also selbst da habe ich immer wieder ihr etwas mit auf den Weg geben wollen.
Mhm.
Und einfach nur als Beispiel, wenn ich sie heute sehe, erkenne ich sehr viele Dinge wieder, die wir so zusammen trainiert haben oder beim Warm-up. Als sie bei uns jetzt hier im Stadion waren, habe ich mal immer wieder so rübergespickelt, was für ein Warm-up sie haben und so Bewegungsabläufe. Und dann habe ich ihr auch gleich gesagt, nach dem Spiel, ich habe dich beobachtet ein bisschen, habe gesehen, hast ähnliche Bewegungsabläufe und habe ich nur gemeint, ja, hast dir da von der Richtigen das abgeguckt.
Ja, sehr schön.
Nee, aber ich versuche tatsächlich oder gebe gerne einfach Jungspielerinnen einiges mit.
Mm.
Gerade für die Jungspielerinnen ist es wichtig, die sehr viel mit sich strugglen, ihnen ein gutes Gefühl zu geben und nicht zu sagen, ja, okay, nee, ist eine junge Spielerin.
Mhm.
Der Trainer wird es schon machen. Nee, die schauen ja auf uns erfahrene Spielerinnen ja auch rauf.
Ja, klar, absolut.
Also die gucken sich gewisse Dinge ab, unsere Verhaltensweisen, unsere Abläufe, wie gehen wir mit Misserfolgen um, etc. Mhm. Mit ganz, ganz vielen Dingen. Und deswegen war es für mich immer klar, dass ich jungen Spielerinnen etwas mitgeben möchte. Selbst wenn jetzt eine ältere Spielerin vor mir steht und sie mich nach meiner Meinung fragen würde, würde ich ihr auch meine Meinung sagen.
Hm.
Aber ich finde, es ist einfach Gold wert, den jungen Spielerinnen gegenüber sich so zu verhalten.
Ja, absolut. Also genau, das ist ja auch der Punkt. Und ihr seid eben 4 in dieser jetzt nur in der Torhüterinnen-Gruppe. Und da ist es natürlich klar, dass man dann auch von profitiert, von einem gesunden Kampf gegeneinander, also sich anzustacheln für bessere Leistung, aber vor allen Dingen natürlich bei so viel Erfahrung, die du gesammelt hast, dann eben das auch weiterzugeben, um die auch besser zu machen.
Ja, total.
Ganz klar.
Also Sticheleien gehören dazu. Das ist ja dieser Spaßfaktor, der dann eben im Training ist, ne? Die Balance ist halt einfach eben wichtig zwischen Konzentration und Spaßfaktor, aber das ist bei uns zu mehr als 100% da. War auch in Hoffenheim so.
Hm.
Also dieses Gefühl im Team zu haben, war mir schon immer wichtig, diese gewisse Harmonie, aber auch eben sich gegenseitig weiterzubringen.
Mhm. Okay, Spaßfaktor hast du gerade gesagt und da kommen wir jetzt so langsam zum Schluss, nämlich zu der Musik. Spaßfaktor, ich habe auch das Gefühl, die Musik, erstens denke ich, bei den Inhalten, ist es auch Motivation? Brauchst du Musik auch, um was rauszuziehen, um dich zu pushen, zu powern vor Spielen oder vielleicht auch in so einer Reha-Phase? Wie wichtig ist Musik in deinem Leben und was spielt das für eine Rolle?
Also ich habe auf jeden Fall eine Matchday-Playlist.
Ja, okay.
Da sind einige motivierende Lieder dabei. Und generell höre ich sehr gerne Musik. Nicht nur jetzt so, ja, um Freude zu teilen oder sonst was, sondern auch gerne mal am Abend so Piano-Covers. Mhm. Höre ich auch gerne, um runterzufahren, um einen gemütlichen Abend zu haben. Und ich finde, Musik kann einem oft einiges mitteilen, gerade wenn es um Songtexte geht, mhm, oder um Melodien. In viele verschiedene Richtungen geht es.
Okay, sehr schön. Ja, dann gehen wir doch mal die einzelnen Songs durch, denn mich interessiert natürlich immer, ob es vielleicht mal zu dem einen oder anderen Song auch eine Geschichte gibt, wo das herkommt.
Ja.
Und wir fangen an, du hast sogar 6 Songs mitgebracht, wobei ich sagen muss, einer ist dabei, der ist schon 2-mal in der Liste aufgetaucht. Das heißt, der wird nur quasi von den anderen in deine Liste geschoben, nämlich Natasha Bedingfield mit Unwritten. Scheint irgendwie so ein richtiger Evergreen bei euch zu sein. Gibt es eine besondere Geschichte zu dem oder ist es einfach nur eine schöne Nummer?
Naja, also dieser Song, der teilt einem irgendwie so Freiheit mit, mhm, dass man sich so frei fühlen soll, Freude verteilen soll und wirklich, wenn man diesen Song hört, verspürt man das gleich.
Okay, ach cool, ja, sehr schön. Also so ein richtiger positiver Song für dich. Dann hast du uns mitgebracht Lost Frequencies mit Rise und da erzähl mal.
Also tatsächlich kenne ich diesen Song gar nicht so lange, aber ich höre ihn, seitdem ich ihn jetzt kenne, ein paar Wochen, am laufenden Band. Mhm. Also ich steige ins Auto, mache das Lied an oder bin zu Hause am Putzen, ich mache das Lied an. Es ist so, ich verbinde es mit Motivation und auch irgendwo als Bestätigung zu meinem Charakter, so dass ich immer wachsen will, dass ich nie aufgeben will, mhm, und deswegen höre ich den total gerne.
Ja, also angesichts deiner Geschichte habe ich mir das fast schon ein bisschen gedacht, denn tatsächlich passt es sehr gut, dass es tatsächlich um dieses Aufstehen geht, um diesen Kampf und um diese Niederschläge wieder wegzupacken und dann da wieder stärker herauszukommen.
Genau.
So. Also habe ich einigermaßen richtig gelegen. Dann sind wir mit A. Clark und dann gibt es mit Liosta Coli de Cuore, das Prinzip der Zauberei heißt es übersetzt offensichtlich, italienisch. Mhm. Wo kommt der her?
Also ich war im Sardinienurlaub letztes Jahr und ich habe diesen Song gehört und dachte mir, es ist so ein tolles Sommerlied und bringe ich tatsächlich mit dem Italienurlaub in Verbindung. Ich höre diesen Song und habe gleich diesen Flair, diesen, wie man am Strand liegt oder als man dann essen gegangen ist und dann dieser Ausblick vom Apartment aufs Meer, dann die Abende auf Sardinien, ja, damit bringe ich es dann in Verbindung.
Okay, sehr schön. Ja, der Zauber ist ja auch gleich da, weil deine Augen leuchten, wenn du daran denkst. Und natürlich, das ist ja das, was auch Musik kann, nämlich diese Emotionen irgendwie speichern und dann auch jederzeit wieder abrufen, wenn man das dann wieder hört. Also
total.
Sehr schön. Ey, Clark, hört da mal rein. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Song. Dann haben wir W-Sound oder W-Sound mit La Plena. Was hat es damit auf sich? Wo kommt der her?
Naja, also es ist ein spanisches Lied. Ich mag einfach Spanisch. Höre ich total gerne. Da kriegt man auch gleich so ein Gefühl von, ja, dass man tanzen will und am liebsten irgendwo gemütlich sitzen möchte und einen Drink trinken möchte. Das bringe ich auf jeden Fall in Verbindung. Ich mag einfach spanische Musik sehr gerne.
Okay. Und welche Art von Drink ist so dein Favorite? Wo sind wir da?
Ich trinke gerne Wein tatsächlich.
Oh. Ja. Kommst ja auch aus einer Weingegend.
Ja, Weißwein, da bin ich ganz vorne mit dabei. Also ich genieße es, Wein zu trinken.
Okay.
Und vor allem zum guten Essen.
Und bei euch da aus dem Badischen, ist das dann das auch oder gibt es auch Weine aus anderen Regionen?
Nee. Also Pfalz natürlich auch sehr beliebt und ja, Hauptsache es schmeckt.
Ja, sehr schön. Okay, wir kommen zum vorletzten Song und der ist von Glockenbach und da ist wieder die Zauberei drin, ist nämlich der Magic Moment von Glockenbach. Hatte ich noch nie vorher gehört, fand ich aber irgendwie auch sehr interessant. Die Zauberei, hat es die dir angetan oder ist es Zufall?
Den Song bringe ich tatsächlich mit Hoffenheim in Verbindung. Und zwar haben wir letzte Saison, also bevor ich eben gewechselt bin, und sehr, sehr viel vorgenommen immer vor den Spielen, gerade auch gegen FC Bayern München im Halbfinale, dann im Viertelfinale gegen VfL Wolfsburg. Und den Song haben wir immer vor den Spielen gehört.
Ah, cool.
Es ist so ein, ja, also dass man quasi einen Magic Moment erschaffen soll. Und ich höre den total gerne vor Matchdays.
Mhm.
Also bringt nochmal so einen extra Push,
okay,
weil ich an einfach diese erfolgreichen Ereignisse denken kann. Und ja, versuche ich auch immer wieder in die Kabine hier beim VfL Wolfsburg reinzubringen an Matchdays.
Ja, sehr gut. Also der ist auch auf jeden Fall in deiner Playlist dann, ja, dementsprechend. Ja. Okay, und dann kommt der letzte Song und das ist einer, den man wirklich kennt, der auch in die Zeit passt wie kein anderer, die Black Eyed Peas mit Where is the Love. Einfach, wie ich finde, musikalisch eine super schöne Nummer, aber auch mit einem echt intensiven Text und so. Und der hat es in die Liste geschafft. Warum? Ja.
Der hat es in die Liste geschafft, weil es einfach eine so, so, so tolle Message ist. Und ich finde, dass man diesen Song viel öfters hören müsste. Der müsste viel öfters in den Radios zu hören sein. Und man müsste einfach viel mehr reinfühlen in diesen Song. Und schon muss man die Welt widerspiegeln und den Song widerspiegeln. Und man erkennt halt einfach sehr schnell, was gerade so auf der Welt passiert und dass es einfach nur traurig ist. Einfach nur schade, dass viele nicht so denken, wie in diesem Song wiedergespiegelt wird.
Mhm.
Und würde man so denken, wie dieser Song es widerspiegelt, wäre die Welt einfach viel friedlicher.
Ja, Plädoyer für Liebe und Empathie,
ja,
und einfach Zusammenhalt. Und
ja,
perfekte Schlussworte. Wir hören alle diesen Song an am Ende der Liste. Damit gehen wir hier gerne raus, denn das ist wirklich eine schöne Nachricht an alle da draußen. Also genau mit diesem Ausblick verabschieden wir uns hier aus diesem wunderschönen Gespräch mit dir, liebe Martina. Tuffy wirst du zwar genannt, aber ich sag Martina. Tuffy ist mir
alles
irgendwie
gut.
Zu nah. Aber ich bedanke mich bei dir für die Zeit und für die Offenheit und für die vielen kleinen Sachen, die wir dann jetzt über dich erfahren durften.
Sehr
und ich
gerne.
Wünsche dir natürlich und der gesamten Mannschaft, aber vor allen Dingen dir eine tolle Zeit hier beim VfL Wolfsburg und vor allen Dingen jetzt endlich eine verletzungsfreie Zeit, dass du deine Power und deine ganze Energie nochmal voll auf den Platz bringen kannst und noch tolle Erfolge hier mit den Wölfinnen und mit uns natürlich feiern darfst. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Vielen Dank, Martina Tufekovic.
Vielen Dank dir.
Dankeschön.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir auch. Tschüss.
Ciao.